Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Matrixwissen Podcast.
Als Mystiker sind sie das Leben und sehen das Leben, wie es wirklich ist. Wenn sie einen anderen Menschen sehen, gibt es keinen Grund, über ihn zu urteilen. Das ist eine andere faszinierende Facette des Lebens auf diesem speziellen Planeten. Wenn man diesen Standpunkt einnimmt, ist alles faszinierend. Man ist da nie deprimiert und fragt sich auch nie, was sollte ich genau jetzt als nächstes tun? Es geht dann nur darum, was man im jetzigen Moment tut. Man beobachtet sich dabei selbst. Wenn Sie wirklich ernsthaft meditieren wollen, dann beobachten Sie sich einfach jeden Tag selbst. Was tun Sie? Was sagen Sie? Und warum? Warum suchen Sie nach den Dingen, die Sie suchen? Mit der Zeit entwickeln Sie den Beobachter in sich. Sie hören dann auf, im Außen nach Autoritätsfiguren zu suchen. Der Aspekt von Ihnen, der beobachtet, das ist nicht Oliver. Dieser Aspekt beobachtet Oliver. Der beobachtende Aspekt hat keinen Namen. Schauen Sie mal aus dem Fenster und schauen Sie sich einen Baum an. Mal außerhalb Ihres Kopfes betrachtet und aus Sicht des Kosmos, wie benennt der Rest des Kosmos diesen Baum? Darauf bekommen Sie keine Antwort. Das nennt sich nicht Baum oder grün oder fest. Außerhalb unseres Kopfes hat er keinen Namen und keine Bedeutung. Er lebt einfach. Er tut, was er tut. Das ist das Dao. Dao bedeutet der Weg, aber nicht im Sinne von der Weg zum Geschäft oder zur Toilette, sondern der Weg im Sinne von, das ist der Weg, wie es funktioniert. Das ist das Dao. Wenn Sie diese Geisteshaltung einnehmen, dann wird klar, dass Sie alles sind und alles in Ihnen ist. Nichts kann dann wirklich sterben. Es gibt keinen Tod. Wohin könnten Sie denn gehen, wenn Sie alles sind, der gesamte Kosmos? Sie durchdringen den gesamten Kosmos. Deshalb befinden Sie sich immer in sich. Ich meine das jetzt nicht metaphorisch, sondern wörtlich. Es ist diese Geisteshaltung und diese Betrachtungsweise, woraus sich auf natürliche Weise paranormale Phänomene ergeben. Und das sind dann eigentlich keine übernatürlichen Phänomene mehr, die gibt es dann gar nicht. Ach du meine Scheiße! Das war eine wirklich tiefgründige Antwort. Danke, ich habe noch jetzt die Frage dazu vergessen. Gehen wir einfach zur nächsten Frage über. Ich habe noch eine Frage im Bereich paranormaler Phänomene und sie betrifft die Materialisierung und Dematerialisierung von Gegenständen. Können Sie irgendwas dazu sagen? Haben Sie Erfahrung damit und wie würden Sie sagen, funktioniert das? Materie entsteht ja eigentlich nicht aus dem Nichts, zumindest scheint dies in unserer Welt so zu sein. Sie sprechen über Teleportation. Ich kann das nicht, noch nicht, aber ich werde das bald können. In der frühen Anfangsphase meiner okkulten Ausbildung, also ich bin zum jetzigen Zeitpunkt kein Okkultist, naja, irgendwie wohl doch. Okkult bedeutet einfach nur das Verborgene. Verborgene Dinge. Vor 200 Jahren hätte man ein Funksprechgerät als etwas Okkultes betrachtet. Mit allem, was wir heute über moderne Technik wissen, ist ein Funksprechgerät heute nicht mehr okkult. Kommen wir darauf zurück, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin damals zu diesem älteren Mann gegangen. Er war extrem begabt in okkulten Dingen, aber er befand sich nicht auf dem Entwicklungsweg Richtung Erleuchtung. Er war ein sehr ernsthafter Okkultist. Er folgte Menschen wie Aleister Crowley und studierte henoische Magie und war sehr gut in der Anwendung der Schlüssel Salomos. Das ist sehr mächtige Magie. Dieser Mann war ziemlich alt, so etwa 72 Jahre. Wir haben ihn besucht und er wollte uns eine Materialisation vorführen. Dabei ist Folgendes passiert. Wir waren etwa 10 Gäste und er füllte den Raum mit Weihrauchrauch. Das war so viel Rauch, dass er in unseren Augen gebrannt hat. Man konnte kaum noch jemand am anderen Ende des Raumes sehen. Wir dachten uns schon, er hat so viel Rauch erzeugt, um uns mit einer optischen Illusion zu täuschen. Echte Mystiker gehen nicht zu solchen Vorführungen mit der Erwartungshaltung, dass wirklich etwas passiert, sondern Mystiker erwarten, dabei hinters Licht geführt zu werden. Wenn man dann wieder erwarten doch nicht reingelegt wurde, ist das eine erfreuliche Erfahrung. Also dieser Mann füllt den Raum mit Rauch, er hatte einige Kerzen im Raum aufgestellt und begann dann seinen Verstand zu fokussieren. Erst viel später wurde uns klar, dass er dabei seine Gedanken außerhalb seines Kopfes in den Raum projizierte. Das ist etwas, das Nikola Tesla häufig gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Dieser Mann fokussierte auf einen einzigen Gedanken, auf ein einziges Bild. Er projizierte das Bild aus sich heraus und in diesem speziellen Fall war das ein Einhorn. Innerhalb von 1,5 Sekunden zog sich der ganze Rauch im Raum zusammen. Verdichtete sich in der Mitte des Raums und bildete ein Einhorn. Es war etwa so groß wie ein Shetland Pony und begann im Raum herumzulaufen. Eine Frau schrie plötzlich. Dadurch wurde die Fokussierung des alten Manns unterbrochen und wieder dauerte es nur eine Sekunde. Und das Einhorn löste sich wieder in Rauch auf und unsere Augen brannten wieder. So macht man das. Dabei wird man nicht selbst irgendwohin teleportiert, sondern ihre Blaupause wird dabei durch den Verstand an einen anderen Ort projiziert. Dann sammelt sich Materie darum auf ähnliche Weise an, wie in dem Prozess, wo der höhere Verstand in die Gebärmutter einer Frau eintritt und sich dort ein Embryo bildet. So passiert das Ganze. Wenn Sie bei Ihrem Tod dem Körper beim Sterben zuschauen können, wenn Sie sich dabei nicht an die Form und ans Leben und alles andere klammern, dann werden Sie binnen 48 Stunden wiedergeboren. Das ist mit dem Begriff frei von Karma zu sein gemeint. Aber das ist ein Thema für sich. Der Schlüssel liegt also darin, dass sich der höhere Verstand sowieso schon überall befindet. Er durchdringt alles und befindet sich überall. Alles befindet sich in ihm, anstatt dass er sich in allen Dingen befindet. Hier ist noch ein anderes gutes Bild für Sie. Wenn jeder Seeschwamm auf dem Meeresboden denken würde, dass das in ihm befindliche Wasser ein individuelles vom Rest des Meeres getrenntes Wasserpaket ist, dann ist das ein ziemlich verblendeter Seeschwamm. In Wirklichkeit durchdringt dasselbe Meerwasser alle Seeschwämme, genauso wie derselbe höhere Verstand alle Gehirne und alles Leben durchdringt. Wenn Sie wollen, sind Sie also schon an einem anderen Ort. Es geht nur darum, die richtige Blaupause mit der richtigen Absicht zu erzeugen. Wo immer sich der höhere Verstand hinbegibt, bildet sich Leben um ihn herum. Man kann das gar nicht unterbinden, deshalb ist der gesamte Kosmos von Leben durchdrungen und das wird immer so sein. So kommt es auch zur Teleportation. Es geht dabei um Fokussierung. Wenn Sie den Gedanken haben, dass Sie sich nach dort drüben teleportieren wollen, dann wird das niemals geschehen. Sie müssen bereits wissen, dass Sie schon dort drüben sind. Dazu müssen Sie nur die Koordinaten Ihrer Fokussierung ändern und schon sind Sie dort. Andere Menschen werden Sie dort sehen. Besser gesagt, die meisten Menschen werden Sie sehen, aber nicht alle. Haben wir 30 Sekunden, um das zu erklären? Na klar. Wie ich schon vorher gesagt hatte, ich war ein Okkultist und interessierte mich fürs Jagen von Geistern und ähnliches. Hier in Tasmanien gab es einen Parkplatz, auf dem es gespukt hat. Jede Nacht lief eine Frau in Weiß über diesen Parkplatz. Sie hatte keine Füße und es sah so aus, als ob ihre Beine an den Fußknöcheln abgeschnitten wären. Sie beugte sich nach vorne und verschwand plötzlich in der Mitte des Parkplatzes. Ich untersuchte diesen Fall für lange Zeit und stellte Recherchen zur Historie des Parkplatzes an. Um die Geschichte abzukürzen, es gab dort mal ein Gehöft mit einem Innenhof, in dessen Mitte sich ein Brunnen befand. Das Gebäude war um diesen Innenhof herum gebaut und alle Schlafzimmer hatten Fenster zum Innenhof. Die Frau, die dort gelebt hatte, war schwer depressiv und psychotisch. Während eines Vollmondes hat sie sich das Leben genommen. Sie lief in den Garten, beugte sich über den Rand des Brunnens und sprang hinein. Ihre 12-jährige Tochter sah das alles und es entsetzte sie zutiefst. Wenn jemand ausreichend stark schockiert wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird ein Teil der Psyche abgespalten und es entwickelt sich eine multiple Persönlichkeitsstörung. Oder wenn der Verstand stark genug ist, wirft er den abgespaltenen Teil komplett aus sich heraus. Genauso wie wenn Sie sich mit einem Hammer auf den Finger schlagen, dann machen Sie auch so und versuchen das abzuschütteln. Das Gehirn macht das Gleiche mit Schmerzen, die Sie loswerden wollen. Es wirft diesen Aspekt dann einfach raus und er wird zu einem Geisterbild. Dieses Bild lebt nicht. Das ist kein lebendiger Geist, sondern eine Gedankenprojektion des jungen Mädchens. Das ist sehr ähnlich wie Poltergeistfälle. Das Mädchen hat also dieses Geisterbild erzeugt. Was man dabei zunächst verstehen muss, die Gehirnwellen des Mädchens beim Erzeugen des Geisterbildes hatten eine bestimmte Frequenz. Und nur Menschen, die sich gedanklich auf derselben Frequenz befinden, sehen dann dieses Gedankenbild des Geistes. Das ist genauso, wie wenn Sie mit mir über ein Funksprechgerät sprechen wollen. Da kann ich Sie nur hören, wenn mein Gerät auf dieselbe Frequenz eingestellt ist wie Ihr Gerät. Ich weiß, dass Sie Ingenieur sind, daher verstehen Sie bestimmt, was ich meine. Die Menschen, die heute diesen Geist sehen, befinden sich offensichtlich auf derselben Gehirnfrequenz wie das Mädchen. Das Gehöft wurde einige Jahre später abgerissen und das Gelände wurde von einem Einkaufszentrum gekauft. Der Parkplatz wurde asphaltiert, wodurch die Oberfläche 10 cm höher war als vorher. Man konnte deshalb nicht ihre Füße sehen, weil die sich unter der Asphaltoberfläche befunden hatten und es sah so aus, als wären ihre Füße abgeschnitten. Als sie sich nach vorne gebeugt hat und in den Brunnen gesprungen ist, ist sie für uns verschwunden. Das ist ein Beispiel dafür, dass sowas aus Versehen passieren kann. Das war ein Geistbild und kein lebendiger Geist. Zwischen beidem gibt es einen großen Unterschied. Das Geistbild ist nicht lebendig. Was hatten Sie nochmal gefragt? Es ging um Materialisierung und Dematerialisierung von Objekten und um Teleportation. Okay, ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Ich habe jetzt noch 4 Fragen. Können wir die noch behandeln? Oh, natürlich. Macht das gerade einen Riesenspaß. Ihnen auch? Mir geht's genauso. Das ist ein tolles Gespräch. Ich bin wirklich glücklich damit. Ich bin auch glücklich. Okay, nächste Frage. Hier im Westen betrachtet man Telekinese meist als Betrug. Es muss ein Trick dahinter stecken und kann unmöglich real sein. Ich wüsste gerne von Ihnen, ob der Grund für diese Haltung auf einer Angst basiert. Wenn man nämlich annimmt, dass Telekinese real ist, dann muss man auch annehmen, dass unsere Gedanken einen Einfluss auf die äußere Welt haben. Das könnte vielen Menschen Angst machen, denn sie dachten bisher stets, dass ihre Gedanken sicher sind und niemand mitbekommen könnte, was sie denken. Diese Sicherheit ist dahin, wenn man merkt, dass man mit Gedanken Objekte bewegen kann und dass da ein direkter Zusammenhang besteht. Denken Sie, dass darin die mit diesem Thema verbundene Angst begründet liegt? Es kann nicht real sein, weil dann so viele andere Dinge auch real sein müssten. Ja, absolut. Eine verdammt gute und lange Frage. Ja, ich hoffe, dass jeder die Effekte von Gedanken auf Wasser versteht. Haben Sie die Dokumentation dazu gesehen? Ja, die von dem Japaner, Emoto hieß der, glaube ich, der mit den Wasserkristallen. Das allein sollte die Frage bereits beantworten. Wir bestehen zu 75% aus Wasser und jeder negative Gedanke, den wir über andere Menschen haben, beeinflusst unser eigenes Wasser. Umso mehr sie jemanden hassen, umso kranker werden sie. Umso aggressiver sie sind, umso kranker werden sie. Sie schaden damit niemand anderem, nur sich selbst. Außer die anderen stehen ihnen so nah, dass es abfärbt. Dabei haben wir jetzt nur die Ebene des Wassers betrachtet. Sie müssen auch verstehen, dass das Wasser, was sich zwischen Ihnen und mir in der Atmosphäre befindet, das wird auch von unseren Gedanken beeinflusst. Auch das Wasser im Meer. Wasser hat auch ein Gedächtnis. Es speichert Informationen für immer. Überlegen Sie mal, wie viel Wasser es auf unserem Planeten gibt und wie viel davon durch Kriege und gefolterte Menschen hindurchgegangen ist. Die ganz schrecklichen Dinge, die Menschen auf diesem Planeten tun, das ist alles im Wasser gespeichert. Wir trinken alle Wasser und scheiden es danach wieder aus und es geht zum Ozean zurück. Die Moleküle haben all diese Informationen gespeichert und damit haben wir bisher nur diesen Planeten betrachtet. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, bevor das Wasser auf diesem Planeten angekommen ist, war es mal auf anderen Planeten. Während wir uns hier unterhalten, kollidieren Galaxien und Planeten, Asteroiden zerschmettern Planeten. Wenn das mit einem Planeten passiert, der einen Ozean voller Leben hat, dann explodiert der Planet und alles Leben wird ins Weltall geschleudert. Das meiste davon gefriert, weil die Temperatur dort 250 Grad unter Null beträgt. Große Teile des Ozeans gefrieren mit allem Leben, was sich darin befand, mit allen Gedanken dieser Lebewesen und der im Wasser gespeicherten Geschichte des Planeten. Dieser Komet aus gefrorenem Eis fliegt für Millionen oder Milliarden Jahre durchs All und trifft irgendwann auf einen anderen Planeten wie den unseren. Dadurch haben wir auch Erinnerungen von anderen Galaxien und anderen Lebensformen. Auf diese Weise denkt der Kosmos. Wenn ich Sie frage, welche Farbe Ihr Haus hat, dann schießt ein Teil von Ihnen durch Ihr Gehirn und Sie erhalten unmittelbar die Antwort auf die Frage. Diese Information ist überall in Ihrem Gehirn vorhanden und erschafft alles, was Sie wissen. Auf dieselbe Weise überträgt Wasser Informationen durch den Kosmos. So spricht der Kosmos mit sich selbst, so entfaltet er sich. So weiß er zu jedem Moment, was überall in ihm geschieht. Das geschieht durch Wasser. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, die meisten Menschen haben Angst. Eher die Älteren, weniger die jüngere Generation. Die Älteren von uns sind mit diesen Einflüsterungen groß geworden, die sagen, du kommst in die Hölle, du solltest das nicht tun, Gott beobachtet dich. Diese Glaubenssätze haben schreckliche Auswirkungen auf unsere Psyche, wenn man denkt, dass man permanent beobachtet wird. Dann gab oder gibt es Glaubenssätze wie, wenn du eine Hexe bist, kommst du auf den Scheiterhaufen. Wenn du schwul bist, bist du böse. Wenn du nicht machst, was die Religion von dir erwartet, dann bist du böse. Es gibt diese ganzen Glaubenssätze. Ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Die Antwort auf Ihre Frage ist ja, ja, ja und ja. Das ist eine angstbasierte Reaktion. Wir hatten die Steinzeit, wir hatten die Eiszeit und jetzt leben wir in der Angstzeit. Und wir leben auch in der Zeit falscher politischer Korrektheit. Ich glaube, dass politische Korrektheit die nächste Atombombe wird, die auf diesem Planeten hochgeht. Die Menschen haben große Angst davor, die Wahrheit auszusprechen, wegen politischer Korrektheit. Es ist beinahe illegal, seine Gedanken frei zu äußern, wegen politischer Korrektheit. Es ist clever eingefädelt. Die Unterdrückung erzeugt Angst bei jedem, der aus der Reihe tanzt. Man folgt lieber dem Status quo. Die Menschen wollen nicht aus den vorgegebenen Strukturen ausbrechen.
Das
Sie würden gerne, aber sie haben zu viel Angst. Das ist einer der Gründe, wieso ich Dean Radin bewundere. Er ist aus den vorgegebenen Strukturen ausgebrochen. Er würde das nicht tun, was er tut, wenn er nicht daran glauben würde, das Richtige zu tun. Aber vermutlich geht es bei ihm gar nicht ums Glauben. Ich selber glaube nicht an Überzeugungen. Für mich ist eine Tatsache, egal ob man daran glaubt. Eine Überzeugung kann nicht außerhalb des menschlichen Kopfes existieren. Wieso sollten wir unser Leben auf Überzeugungen aufbauen? Das ist Wahnsinn. Okay, gehen wir zur nächsten Frage über. Meine nächste Frage betrifft die Massenmedien und die Filme und Serien, die wir dort sehen. Es gibt dort viele Serien mit Helden, die paranormale Fähigkeiten haben. Ich frage mich oft, ob das vielleicht eine Vorbereitung der Gesellschaft ist, damit sie diese Fähigkeiten zunehmend mehr für normal hält. Mich würde interessieren, wie Sie die Akzeptanz dieser Fähigkeiten in der Zukunft einschätzen. Meine Güte, Sie stellen echt gute Fragen. Ich finde das super. Es gibt zunehmend mehr Menschen. Haben Sie den Film X-Men gesehen? Ja, klar. Das wird in Zukunft tatsächlich so kommen, aber nicht in Hollywood-Manier. Es gibt immer mehr solcher Menschen. Ich bin sicher, Sie haben vom Iceman gehört. Dem Typ aus Schweden oder der Schweiz, der schwimmt im Eis und spürt keine Kälte. Anmerkung, er meint hier Wim Hof. Er gibt Meditationsworkshops, durch die Menschen ihre Viren und Infekte loswerden können. Dabei geht es um spezielle Atmungstechniken, die ich selber nach diesem Interview anwenden werde, um selber ein Virus loszuwerden, mit dem ich mich gerade rumplage. Es gibt einen offensichtlichen Niedergang der Religionen. Es wird gezielte Versuche geben, die dadurch entstandene Lücke im Leben der Menschen zu füllen. Das ist der einzige Zukunftsaspekt, über den ich mir etwas Sorgen mache. Die meisten Menschen sind faul. Es ist eben leicht, einfach irgendwem zu folgen. Sobald man aber jemand folgt, gibt man seine geistige und spirituelle Freiheit auf. Das wird ein Problem und wir werden mehr davon zu sehen bekommen. Wir werden mehr Unterdrückung hinter den Kulissen erleben und neue Wege, uns von der Realität abzulenken. Aber Religion, die massiven Einfluss auf unser Denken hat, war mal unsere ursprüngliche Erziehung nach dem Motto: Lasst uns die Menschen so erziehen, dass sie so denken, wie wir das wollen. Ich beschuldige hier niemand und sage auch nicht, dass das absichtlich getan wurde. Das ist einfach der Weg, wie wir Menschenaffen uns entwickeln und wie wir denken. Aber wir sind auch ein Lebewesen, das sich verändern kann und seinen Seinszustand ändern kann. Aber das ist ein anderes Thema. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Einer meiner persönlichen Helden hat das gesagt, Einstein. Wenn wir die religiöse Geisteshaltung erstmal los sind, damit meine ich Mentalitäten wie: Komm und führe mich, sag mir, was ich tun soll. Ich möchte keine Verantwortung für mein Leben übernehmen, weil ich könnte Probleme bekommen, wenn ich dabei was falsch mache. Das macht die religiöse Mentalität aus. Deshalb sind Menschen faul und haben Angst. Diese Mentalität steckt selbst heute noch in vielen Menschen, selbst in Wissenschaftlern. Obwohl diese längst die religiösen Aspekte abgeschüttelt haben, steckt es immer noch in ihnen. Es steckt in unserer Epigenetik, beherrscht werden zu wollen. Das ist ziemlich krank, aber wir werden das überwinden. Ich habe großes Vertrauen ins Leben. Das Leben entwickelt sich stets weiter. Im großen Gesamtbild war die Menschheit erst eine halbe Sekunde hier. Wenn wir uns nicht bald zusammenreißen, wird uns das Leben entsorgen. Die Erde ist bereits in einem Fieberzustand, weil wir sie infiziert haben. Wir kennen das von uns. Wenn wir uns einen Infekt einfangen, reagiert unser Körper darauf. Wenn der Infekt außer Kontrolle gerät, leitet der Körper drastische Maßnahmen wie Durchfall und hohes Fieber ein. Hoffentlich tötet dies den Virus, bevor der Virus sie tötet. Der Planet wird dasselbe tun. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber Menschen haben Angst und es gibt einen Rückgang an religiösem Denken. Gleichzeitig gibt es eine Zunahme an Menschen, die paranormale Fähigkeiten an den Tag legen. Ob sie es glauben oder nicht, aber immer mehr Menschen beginnen, die Gedanken von anderen zu lesen. Die sogenannten heidnischen Methoden des Ostens werden zunehmend gängiger. Die Wissenschaftler müssen ihnen nur andere Namen geben. Zum Beispiel haben Mystiker schon immer gewusst, dass Meditation ein extrem machtvolles Werkzeug ist. Wissenschaftler haben Meditation für lange Zeit abfällig betrachtet. Jetzt, wo sie herausgefunden haben, dass Meditation wirklich funktioniert, haben sie dem Ganzen einen anderen Namen gegeben. Sie nennen es jetzt Achtsamkeit, damit sie nicht wie Hippies klingen, und sie wollen, dass die Welt denkt, sie hätten das Ganze entdeckt. Haben sie natürlich nicht, aber das läuft oft so. Was ich damit sagen möchte, die Wissenschaft bringt diese Methoden also langsam nach vorne, aber sie könnte dies viel schneller tun, und die Wissenschaft müsste auch verstehen, dass jeder diese Dinge mal konnte. Bevor die Religion und religiöse Mentalität daherkam, hat jeder das gemacht. Wir waren damals alle glücklich und es war ein permanentes goldenes Zeitalter. Leben und Tod waren so normal wie Wasser zu trinken. Wir wussten damals alle, dass nichts natürlicher ist als der Tod und nichts unnatürlicher als unsere heutige Reaktion darauf. Das ist ein weiterer verrückter Aspekt in uns, aber das geht auf die Wahnvorstellung zurück, dass wir uns mit diesem kleinen Pixel eines Körpers identifizieren und denken, wenn der Körper weg ist, sind wir weg. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich beginne mich zu wiederholen, Oliver. Das ist eine Geisteshaltung. Bezüglich Geisteshaltungen habe ich eine weitere Frage zu ungesunden Überzeugungen. Wir erhalten ungesunde Überzeugungen nicht nur durch Religionen, sondern man könnte sagen, dass wir einige davon auch durch die Wissenschaft bekommen. Mit dem materialistischen Standpunkt und der Überzeugung, dass der Tod das Ende darstellt. Einige Menschen denken deshalb vielleicht, ist doch egal, was ich im Leben mache. Wenn ich irgendwann tot bin, bin ich tot. Deshalb habe ich eine generelle psychologische Frage dazu, wie Sie Ihren Patienten dabei helfen, wenn die ungesunde Überzeugungen haben. Welche Methodiken geben Sie Ihrem Patienten an die Hand, wenn diese solche ungesunden Überzeugungen überwinden möchten? Was für eine tolle Frage. Im Grunde genau das, was ich schon gesagt hatte. Aber ich erkläre mal, wie ich das genau mache. Wie Sie wissen, betreibe ich eine Klinik und ich behandle dort primär Menschen mit psychischen Problemen. Wenn Sie zu mir kommen und unter Schizophrenie leiden, also Stimmen hören oder Dinge sehen, die nicht wirklich da sind, dann muss ich Sie nur in einen tiefen Meditationszustand führen. Wenn ich Ihnen das einmal gezeigt habe, können Sie das danach alleine innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist echt einfach. Wenn Sie sich in diesem tiefen Meditationszustand befinden, können Sie Ihren eigenen Gedanken dabei zugucken, wie Sie schizophren werden, und in dem Moment ist Ihr Problem gelöst. Ein anderer meiner persönlichen Helden ist John Nash, der aus dem Film A Beautiful Mind, Genie und Wahnsinn. Er hat es alleine hingekriegt, diesen Standpunkt des Beobachters seiner Gedanken einzunehmen. Er nahm keine Medikamente gegen seine Schizophrenie. Alles, was er tun musste, ist, sobald jemand in eine seiner Vorlesungen kam, fragte er einfach seine Studenten, könnt ihr den Typ sehen? Und wenn die ja sagten, dann wusste er, dass der Typ real ist, und er unterhielt sich mit ihm. Wenn sie sagten, nein, da ist niemand, wusste er, dass das ein Symptom seiner Schizophrenie war. Er schaut sich das Ganze einfach an, aber es ist kein Problem für ihn. So funktioniert das Ganze. Die Menschen kommen also mit ungesunden Gedanken, man trennt sie von den ungesunden Gedanken und das Denken stoppt. Damit ist das Problem gelöst. Man braucht dazu keine Medikamente. Das ist aber etwas, das nur Sie für Ihre Patienten tun können. Gibt es auch etwas, das Menschen, die nicht zu Ihnen kommen können, alleine für sich tun können? Irgendwelche Tipps für solche Menschen, wie sie solche Überzeugungen überwinden können? Das Erste, was Sie wissen müssen, ist, dass Ihre Überzeugungen nichts mit Ihnen zu tun haben. Das sind nur Gedanken. Wenn sie sie denken, werden sie ihnen schaden. Wenn sie sich hingegen nur beobachten, können sie ihnen nichts anhaben. Sie sehen dann, wie sie diese Gedanken krank machen. Das ist wirklich einfach. Sie haben das auch schon erlebt. Mal angenommen, sie liegen im Bett und sind glücklich, weil sie einen schönen Abend hatten. Sie liegen im Bett und sind rundum glückselig. Ihr Puls ist sehr niedrig, sie dämmern beinahe weg. Wenn sie dann an etwas Schreckliches denken, was in diesem Tag passiert ist, dann merken sie, wie ihr Puls sich beschleunigt. Sie wachen auf und bemerken, wie sich ihr Magen verkrampft hat. Was ist ihre Beobachtung in diesem Moment? Ich habe mich wunderbar gefühlt, dann kam ein Gedanke und jetzt fühle ich mich schrecklich. Genau darin liegt das Problem. Damit sollte klar sein, was abläuft. Wenn Sie sich hinsetzen und rundum glückselig und in Frieden sein können, wenn dann dieser schreckliche Gedanke aufkommt und Sie das schreckliche Gefühl dabei beobachten können und Sie beobachten, wie sich Ihr Magen verkrampft, wenn Sie das alles mit Faszination einfach nur beobachten, dann stellt das alles kein Problem mehr dar. Das davor weglaufen ist das Problem. Der Trick ist, es anzunehmen. Sie werden sich wundern, wie kraftvoll es ist, seinen Schmerz anzunehmen. Verstehen Sie das? Absolut. Viele Menschen sagen mit leicht anderen Worten dasselbe. Das ist einfach ein Fakt und es funktioniert. Es ist ganz einfach. Mit Überzeugungen kommen Sie nirgendwo hin. Vor einiger Zeit war ich mal in Queensland in Australien. Ich habe dort einen Vortrag gehalten und dort war ein Mann, der leitete ein Unternehmen. Er war etwa 45 Jahre alt und ich habe mit ihm über den Unterschied zwischen einer Überzeugung und einer Tatsache gesprochen. Er konnte das einfach nicht verstehen, zeigte zum Dach und meinte, Sie glauben also nicht, dass wenn Sie auf dem Dach über den Rand hinauslaufen, dass Sie dann runterfallen und sich die Beine brechen? Ich entgegnete, nein, ich glaube das nicht, weil ich das nicht glauben brauche. Ich weiß, dass es ein Fakt ist, dass ich mir dabei die Beine brechen werde. Das ist eine Tatsache. Ich brauche da nicht dran glauben. Eine Überzeugung ist das genaue Gegenteil einer Tatsache. Man braucht keine Überzeugung und sie erzeugen lauter Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben. Werden Sie Ihre Überzeugungen und Meinungen los. Sie brauchen sie nicht. Ersetzen Sie Ihre Meinungen mit Urteilsvermögen, dann wird alles besser. Haben Sie keine Vorlieben oder Abneigungen. Seien Sie einfach. Schauen Sie einfach, was das Leben tut. Bei allem, was Sie dabei sehen, bedarf es keiner Falsch- oder Richtigbewertung. Sie werden dann das Leben dabei beobachten, wie es sich selbst erkundet, direkt vor Ihren Augen. Und Sie sind dabei ein bewusster Teilnehmer an der Beobachtung, wie sich das Leben entwickelt und Spaß daran hat. Das Leben wundert sich, was es ist. Beobachten Sie das einfach. Ich könnte Ihnen Übungen geben, aber das würde weitere 30 Minuten dauern. Okay, dann lassen wir das vielleicht lieber. Es gibt viele Übungen dafür. Wie viel Zeit hätte ich denn? So viel Zeit, wie Sie bereit sind zu investieren. Ich habe Zeit. Kann ich Ihnen eine kurze Lektion dazu geben? Das wäre eine deutlich verkürzte Version dessen, was ich mit meinen Klienten mache. Na klar, wenn Sie dazu bereit sind, gerne. Wollen Sie dabei mitmachen? Na klar. Einen Moment bitte. Wie wir wissen, ist unser wesentliches Problem in unserem Kopf. Wenn Sie es im Kopf lösen, klärt sich alles in der äußeren Welt von alleine. Ihr Kopf ist wie ein Raum voller Konfetti. Millionen Konfettis und auf jedem ist eine Information gespeichert. Ich muss mal kurz die Türe zumachen, einen Moment. Einige Leute kommen gerade an. Also, Analogie. Ihr Kopf ist wie ein Raum voller Konfetti. Jedes Konfetti enthält eine Information, zum Beispiel Ihren Namen, Ihr Alter, Ihr Auto, alles, was Sie glauben zu wissen. Wenn Sie in einen Raum stürmen und voller Energie sind, dann fliegen die Konfettis kreuz und quer durch den Raum. Sie können dann weder die Wände oder die Bilder an den Wänden oder aus dem Fenster sehen. Sie stolpern über Möbel, es ist einfach ein totales Durcheinander. Ein Psychologe würde sie dazu veranlassen, alle blauen und alle roten Konfettis auf je einen Stapel zu sortieren. Das kann ein ganzes Leben lang dauern. Der Trick dabei ist, wenn die Situation außer Kontrolle gerät, gehen sie langsam aus der Türe raus und schließen sie hinter sich und machen eine Weile irgendwas anderes. Wenn sie 10 Minuten später zurückkommen und die Türe ganz langsam öffnen, ist alles Konfetti auf den Boden gesunken und sie können jetzt auch wieder aus dem Fenster gucken. Sie sehen die Wände und ihre Möbel. Sie können dann sogar den Staubsauger finden und alle Konfettis aufsaugen. Ihre Probleme sind dann gelöst. Stellen wir diese kleine Geschichte kurz in den Hintergrund. Ich erkläre Ihnen jetzt, was Meditation ist und warum sie funktioniert. Jeder Mensch hat eine Veranlagung. Damit meine ich, einige lernen besser übers Hören. Einige lernen besser übers Sehen, andere besser übers Tun. Das sind taktile Menschen. Wenn Sie ein Mensch sind, der am besten übers Hören lernt, dann würden Sie sich sowas besorgen. Ich weiß nicht, ob man das gut hören kann, aber achten Sie mal darauf, wie lange Sie den Ton hören können. Können Sie das sehen? Ja? Ich denke, das waren so etwa 10 Sekunden. Wie fühlen Sie sich? Entspannt. Ich mag solche Klangschalentöne. Ich schaue mir gerne ASMR-Videos an. Ich weiß nicht, ob Sie ASMR kennen, aber es gibt Menschen, die Entspannungsvideos machen und sie verwenden dabei auch solche Klangschalen als ein Element in ihren Videos. Ich mag das sehr. Okay, was geschieht dabei? Sie haben mir gerade ein fantastisches Beispiel dafür gegeben, was ich sagen wollte. Kommen wir auf den Raum voller Konfetti zurück. Wenn ich die Klangschale anschlage und Sie hören mit der Absicht, so lange zuzuhören, bis Sie nichts mehr hören, dann haben Sie den Raum verlassen und haben sich in Ihr Ohr begeben. Ihre Aufmerksamkeit liegt dann weder auf der Klangschale oder der Person, die die Klangschale anschlägt, oder auf den Leuten, die DVDs davon machen. Sie hatten die Möglichkeit, Ihren Verstand zu verlassen, in Ihrem Ohr zu sitzen und einfach dem Ton zuzuhören. Sie haben den Raum verlassen und als Sie das gemacht haben, ist das Konfetti auf den Boden gesunken. Deshalb funktioniert Meditation. Wenn Ihre Veranlagung nicht das Hören ist, dann nehmen Sie Ihren Rosenkranz. Religiöse Menschen nennen das auch Betperlen, weil sie glauben, die Perlen seien etwas Besonderes, aber das stimmt nicht. Wenn Sie einen Verstand haben, der permanent voller Sorgen und Probleme ist, nehmen Sie die Perlen zwischen Zeigefinger und Daumen und erfühlen Sie die erste Perle. Wie kalt ist sie? Spüren Sie irgendwelche Kratzer oder Dellen? Schauen Sie dabei nicht hin, erfühlen Sie das nur. Sie fühlen die Rundung und alle Eigenschaften der Perle, wo sich das Loch befindet, wo der Draht durchgeht. Wenn Sie die Perle komplett erfüllt haben, gehen Sie zur nächsten Perle über. Dort tun Sie dasselbe. Wenn Sie dafür 5 Minuten brauchen, haben Sie den Raum für 5 Minuten verlassen. Die nächste Frage ist, was ist dieser Aspekt von Ihnen, der aus dem Kopf in die Finger gehen kann? Wenn Sie ein taktiler Mensch sind, kommen Sie so aus Ihrem Kopf raus. Wenn Sie ein visueller Mensch sind, würden Sie eine Kerzenflamme verwenden. Oder Sie würden die Wellen am Strand beobachten. Es geht nur darum, sich völlig in Ihrem Zeigefinger und Daumen zu befinden. Seien Sie völlig in Ihrem Ohr, seien Sie völlig in der Kerzenflamme. Dabei können 2 Dinge passieren, es gibt dabei 2 Ebenen. Am Anfang werden Sie diese Dinge irgendwo in Ihrem Kopf hören oder fühlen. Das ist ein isolierter Bereich Ihres Gehirns, wie ein Panikraum in Ihrem Haus. Das Konfetti wird trotzdem um Sie herum zu Boden fallen. Ein paar Worte zur Entwicklung des höheren Verstands. Wenn Sie in Ihren Kopf zurückkehren, nachdem alle Konfetti auf dem Boden liegen, dann gibt es gute Chancen, dass Sie eine Erleuchtungserfahrung haben. Das Einzige, was sich dann noch in Ihrem Kopf befindet, ist die dominierende Kraft, nämlich der höhere Verstand. Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, Wenn Sie diese Übungen machen, stoppen die ungesunden Gedankenprozesse und Überzeugungen des niederen Verstands. Dann können Sie in Ihren Kopf zurückkehren und unterbrechen dabei augenblicklich die Verbindung zwischen Ihren ungesunden Überzeugungen und der Reaktion Ihres Körpers. Wie vorhin gesagt, wenn Sie glückselig im Bett liegen und plötzlich ein schrecklicher Gedanke hochkommt, dann können Sie beobachten, wie Botenstoffe in Ihrem Körper ausgeschüttet werden. Der Grund, warum dabei Ihr Herz schneller schlägt, liegt am Adrenalinausstoß, den Ihr Körper ausgelöst hat, und eventuell auch am Cortisol. Die zerreißen Ihre Venen und vergiften Sie selbst, jedes Mal, wenn Sie sich ärgern oder sich aufregen. Sie müssen damit aufhören. Diese Übungen sind Wege, das zu überwinden. Sie sind tausende Jahre alt. Sie sind einfach und sie funktionieren. Es ist deutlich einfacher, als Valium zu erzeugen und es in Ihren Körper zu stopfen. Damit erreichen Sie gar nichts. Das sind die Übungen, die Sie aus Ihrem Verstand herausholen. Es gibt andere Übungen, um Ihr Bewusstsein außerhalb des physischen Raums zu projizieren. Aber zunächst mal müssen Sie den höheren Verstand finden. Das Ganze ist so einfach. Sie müssen nur Ihre Gedanken beobachten. Wenn Sie Ihre Gedanken beobachten, befinden Sie sich im höheren Verstand. Wenn Sie denken, befinden Sie sich im niederen Verstand. Es ist so einfach. Wenn Sie sich dabei zugucken können, wie Sie verrückte Gedanken denken, dann sind Sie gut. So bringe ich Menschen in meiner Klinik wieder in Ordnung. Es ist deutlich einfacher, wenn Sie die Person persönlich vor sich haben. Dann können Sie Ihre eigene Energie mit einfließen lassen. Wenn Sie es ihnen erlauben, können Sie deren Willenskraft temporär übernehmen. Dann wird es deutlich leichter. Meine Methode ist, einen extrem tiefen Meditationszustand herbeizuführen. Das ist ein ähnlicher Zustand, wie wenn Sie eine Astralreise außerhalb Ihres Körpers machen. Das ist ähnlich wie eine außerkörperliche Erfahrung. Nachdem wir uns gestern unterhalten hatten, habe ich mit einem meiner Schüler aus Baltimore in den USA gesprochen. Er hatte gerade seine erste richtige Erfahrung. Er hat seit vielen Jahren Qigong praktiziert, aber er hat das aus Büchern basierend gemacht. Er hat sich an Leuten orientiert, die glauben zu wissen, was sie tun. Wenn diese Leute keine Beweise für ihr Tun vorbringen können oder müssen, spielt ihnen das in die Karten. Sie können viele Techniken durch Bücher oder öffentliche Kurse lernen, aber die Schlüssel, die wirklich diese Fähigkeiten in ihnen erwecken, betreffen die Übertragung von etwas, das über das reine Lernen hinausgeht. Das ist es, was ich mit Menschen mache. Dieser junge Mann hat seit Jahren Qigong praktiziert. Er hat sein Qi über seine Gedanken gelenkt. Er hat Qigong mit seinen Gedanken betrieben und hat dabei nie wirklich etwas erreicht. Ich habe 2, maximal 3 Stunden mit ihm verbracht. Ich habe ihm den Unterschied zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten gezeigt und den höheren und niederen Verstand erklärt. In meiner Tradition nennt man das den Gastgeber und den Gast. Der Gastgeber ist der höhere Verstand. Das ist der Teil von ihnen, der mit dem Körper geboren wurde. Der Gastgeber wurde ihnen von der Natur eingepflanzt. Der Gast kam später dazu. Er besteht aus Gedanken und Meinungen, die von ihren Eltern und Lehrern und der sie umgebenden Welt stammen. Das ist nicht real, deshalb heißt es der Gast. Aber der Gast übernimmt das Haus und macht sich zum Chef. Der Gastgeber wird dabei irgendwo auf dem Dachboden vergessen. In diesem Zustand befinden sich aktuell fast alle Menschen. Der niedere Verstand regiert die Welt. Ich gebe nicht allein der Religion die Schuld dafür, aber Religion hat sich diesen Umstand zunutze gemacht und den Rest kennen Sie bereits. So macht man es also, und das waren ein paar Übungen dazu, die vielen Menschen helfen könnten. Es gibt ein Video, wo ich Menschen auf Englisch in einen tiefen Meditationszustand führe. Ich glaube, das ist schon auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Das ist alles. Wenn die Zuschauer Interesse daran haben, dass wir hier ein monatliches Interview zu einem speziellen Thema machen, um etwas darüber zu lernen, dann wäre ich offen dafür, dies zu tun. Ich will da kein Geld für. Interessierte können sich das einfach anhören und dann die vermittelten Übungen machen und dadurch die Kontrolle über und die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Das Leben wird dadurch besser und das Licht am Ende des Tunnels wird sich dadurch offenbaren. Jeder kann das. Das ist nicht mal schwer. Sie brauchen nur den Mut und die Eier dazu. Männer und Frauen natürlich. Das war etwas unglücklich ausgedrückt. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das war sehr interessant. Ich habe eine letzte Frage für dieses Interview. Es ist eine sehr breit angelegte Frage. Einige Menschen glauben, dass die Menschheit sich auf einen globalen Bewusstseinssprung zubewegt. Andere glauben, wir stehen kurz vor einer schweren globalen Krise. Mich würde dazu einfach mal Ihre Einschätzung zur Zukunft der Menschheit für die nächsten Jahrzehnte interessieren. Was steht uns bevor? Jahrzehnte? Ja, genau. Naja, ich habe eine Liste von Dingen, die ich in diesem Leben noch machen will. Da steht drauf, dass ich auf dem Mars sterben möchte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir auf den Mars reisen, werde ich noch in diesem Körper inkarniert sein. Wenn nicht, dann reise ich halt in einem anderen Körper dorthin. Der Grund, warum ich mich an diesem Punkt dieser Liste erfreuen kann, liegt an dem uns bevorstehenden Quantensprung unseres Bewusstseins. Der wird passieren. Er hat bereits begonnen. Wir müssen dabei unsere Vorstellung von Zeit überwinden und wie wir über Zeit denken. Wenn man das macht, merkt man, dass die Dinge extrem schnell geschehen. Es ist gerade mal 100 Jahre her, dass die Gebrüder Wright mit ihrer Flugmaschine aus Holz und einer Stoffbespannung abgehoben sind. Hundert Jahre später waren wir auf dem Mond, wir haben eine Raumstation im All und fahren mit einem ferngesteuerten Rover auf dem Mars herum. Das alles erfordert eine massive Weiterentwicklung menschlichen Bewusstseins. Es ist noch nicht so lange her, dass wir Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Das ist überhaupt nicht lange her. Wir bewegen uns extrem schnell voran. Wir befinden uns im ersten Viertel eines Quantensprungs unseres Bewusstseins. Wenn wir zurückblicken auf, Entschuldigung, wenn ich das jetzt durcheinander bringe, aber das war entweder der Australopithecus oder die Neandertaler. Die hatten für 1 Million Jahre Steinäxte ohne einen Griff dran. 1 Million Jahre lang hatte keiner die Idee, da einen Griff dran zu machen. Das war extrem langsam verglichen mit unserer heutigen Entwicklungsgeschwindigkeit. Im Moment geht es mit rasender Geschwindigkeit voran. Seien Sie also nicht ungeduldig, denn alles passiert wirklich schnell. Das menschliche Bewusstsein erweitert sich. Vieles davon dank des Internets und YouTube im Besonderen. Lassen Sie mich das nochmal anders formulieren. Vor Edwin Hubble, dem Mann, nach dem das Hubble-Teleskop benannt wurde, dachten wir alle, es gäbe nur eine Galaxie im Kosmos, nämlich unsere. Wenn Sie vor Hubble zu jemand gesagt hätten, bitte stellen Sie sich den Kosmos vor, dann hätte das niemand gekonnt. Dazu hätte die Vorstellungskraft gefehlt, sich einfach so Millionen von Sonnen und Asteroiden vorzustellen. Das kann man nicht einfach so. Das war gerade mal 50 bis 100 Jahre her, vielleicht etwas länger. Wenn Sie heute jemand bitten, sich den Kosmos vorzustellen, hat jeder dazu ein Bild im Kopf. Das Bild ist riesig und voller Galaxien. Die Menschen kennen sogar die Zahlen. Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Wie viele Planeten gibt es um die herum? Die Tatsache, dass wir uns davon ein Bild machen können, dass wir diese Bilder zur Verfügung haben, unser Bewusstsein bewegt sich zu schnell voran. Wir kommen da nicht mehr mit. Ehrlich gesagt glaube ich, wir waren noch nicht wirklich bereit fürs Internet. Es sterben Menschen wegen des Internets, aber das ist Evolution. Jeder Evolutionssprung erfolgt, weil das vorherige Modell nicht mehr mit der Entwicklung mitkommt. Deshalb entsteht ein neues Modell. Wir sind an dem Punkt, wo das Leben ein neues Modell erzeugt. Viele Dinge, die diese Welt zerstört haben, und Religion ist eins davon, werden diesen Planeten nicht verlassen. Wir werden nicht zum Mars kommen, solange das nicht bereinigt ist. Ich weiß, dass die Machthaber nicht zulassen werden, dass Religion sich jenseits dieses Planeten verbreitet. Sie werden auch nie zulassen, dass der Atomkrieg diesen Planeten verlässt. Wenn Sie glauben, dass es eine außerirdische Gemeinschaft gibt, die unsere Entwicklung beobachtet und die Auswirkungen auf die Entscheidungen unserer Regierung hat, ach, ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, das ist ein Thema für sich. Intelligentes Leben jenseits der Erde hat viel zu tun mit Mystizismus, damit, wer wir sind und wo wir herkommen. Wir stammen nicht von diesem Planeten. Jeder weiß das heutzutage. Aber das ist ein eigenes Thema. Wenn wir darüber sprechen sollen, melden Sie sich einfach, Oliver, und wir können darüber reden. Das werden wir, glaube ich. Hört sich interessant an. Das ist es. Es ist brillant. Und was machen wir jetzt, mein Freund? Wir müssen uns wohl auf einen zweiten Teil einigen. Sie haben so viele interessante Themen angerissen. Wir sollten das Gespräch fortsetzen, vielleicht in einigen Monaten. Das würde ich gerne machen. Das wäre fantastisch. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich zu treffen. Wenn Sie nach Deutschland kommen, kriegen wir das auf jeden Fall organisiert. Keine Sorge, ich bin schon unterwegs zu Ihnen. Super. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Das war ein sehr interessantes Interview mit vielen interessanten, tiefen Einsichten. War super. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. Das war mir ein großes Vergnügen. Und danke an alle, die sich das hier angeschaut haben. Tschüss, Oliver.
Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn ihr noch mehr sehen, hören oder lesen möchtet, werft einfach einmal einen Blick in die Beschreibung. Dort findet ihr Links zu unseren YouTube-Kanälen, unserer Webseite und auch zu unseren WhatsApp- und Telegram-Gruppen. Schaut gerne mal vorbei, ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal.